Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biss.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute mit der großen Frage: Wohin geht die grüne Reise? Und diese Frage kläre ich nämlich mit einem der Gründer von Flixbus, Daniel Kraus. Grün ist die Farbe der Hoffnung und natürlich auch die Farbe von Flixbus. Daniel kümmert sich bei Flixbus als CEO um die Bereiche IT, Mobile Software Development und auch HR. Es geht in dieser Folge um die Anfänge von Flixbus und E-Antrieb, die Frage auch, ob Flixbus ein Monopolanbieter ist, wie der Captable von Flixbus aussieht und auch schon mal vorab, ich habe großspurig gesagt bin großspurig auf die Investoren eingegangen, wie unter anderem Permira, und habe als Beispiel auch genannt, dass sie ja nicht gestartet sind mit einem Kredit von der Sparkasse. Und Fun Fact, genau das sind sie. Sie haben am Anfang sind sie gestartet mit einem Darlehen von der KfW und der Sparkasse München. Nichtsdestotrotz sprechen wir nämlich genau über dieses Thema Captable, wohin die Reise für Flixbus nach Corona geht, und wir sprechen auch darüber, ob vielleicht die Frage ist, wie viel größer kann Flixbus werden, ob vielleicht ein Börsengang zur Debatte steht. Also, viel Spaß bei dieser Folge mit Daniel Kraus von Flixbus. Moin und herzlich willkommen zu Was darf sein? Feelings müssen rein. Take 2. Dieser heutigen Folge, denn wie es den Besten nochmal passiert, wo gehobelt wird, fallen Späne, sollte man den Record-Button drücken, beziehungsweise sollte man letztendlich dafür sorgen, dass auch die Mikrofonkabel richtig verdrahtet sind. Und das war auf meiner Seite nicht der Fall, aber ich freue mich trotzdem, dass ich immer noch den wunderbaren Daniel Kraus von Flixbus begrüßen darf. Moin Daniel!
Grüß dich Tim, freut mich. Auch beim zweiten Mal. Ich hoffe nur, du schläfst mir jetzt nicht ein, wenn ich die gleiche Geschichte nochmal erzähle.
Nee, und man muss dazu sagen, wir waren auch erst ein paar Minuten im Thema drin, und wir wollen natürlich die Antworten den Hörerinnen und Hörern da nicht vorenthalten. Daher kann ich dich nochmal sehr guten Gewissens fragen. Ich habe ja gerade gesagt, Daniel Kraus, ich habe auch schon Flixbus erwähnt, beziehungsweise haben die Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema Flixbus schon in den Shownotes gelesen. Jetzt musst du uns aber darfst du uns nochmal erläutern, was du genau bei Flixbus eigentlich machst?
Ja, sehr gerne. Ich bin einer der drei Gründer und Geschäftsführer bei uns, und ehrlicherweise, ich habe ein ganz schön buntes Portfolio mittlerweile zusammengesammelt. Angefangen mit Softwareentwicklung und IT. Dafür war ich schon immer verantwortlich von Tag 1 und mittlerweile auch für Operations und Customer Service, also wirklich den Teil, der dafür Sorge trägt, dass die Kunden sicher und zufrieden und mit einer guten Experience von A nach B transportiert werden. Und ja, last but not least bin ich jetzt auch für HR und Personal verantwortlich, und so unterm Strich geht's, also alle meine Themen haben fast ausnahmslos mit Menschen zu tun und dann daneben halt noch mit einer Fachlichkeit. Und ich sage immer, ich bin so eine Art Chief Organizational Plumber, ne? Also eigentlich bin ich nur dafür verantwortlich, bestmögliche Umgebung zu schaffen, dass wir alle zusammen ein richtig geiles Produkt auf die Straße bringen können.
Ja, zum Thema auf die Straße, und du hast ja auch gesagt, du betreust das Thema Personal. Wir adressen einfach mal zu Beginn den Elefanten im Raum, damit das auch da
ist. Jetzt bin ich gespannt.
Der Elefant ist Corona.
Ach so.
Jetzt hätte ich natürlich noch eine ganz andere Spannung aufbauen können.
Mein Sohn sagte
mir
Törö. Klingt gar nicht so unähnlich zu Corona. Ja,
auf jeden Fall. Mit Corona, bevor wir eigentlich zu dem Thema kommen, was das mit eurem Geschäftsmodell macht oder mit euch als Unternehmen, wie seid ihr bei Flixbus damit umgegangen, als es eben hieß, Homeoffice, da ändert sich was da wird sich etwas ändern in der Arbeitskultur?
Also Das Homeoffice-Thema war kein sonderlich großes bei uns. Ne? Wir sind ja ein Kind der Digitalisierung und haben deswegen von Anfang an auf entsprechende Werkzeuge gesetzt. Lass es Teams sein, lass es Zoom sein und so weiter und so fort. Und wir haben mit unserem Altersdurchschnitt, der unter 30 liegt, auch, man sagt so salopp, weitestgehend Digital Natives, die da ein gewisses Grundverständnis bringen. Das heißt, wir haben über Nacht damals beim ersten Lockdown gesagt, ab morgen Office ist erstmal zugesperrt, haben wir alle desinfiziert und so und dann eben alle ins Homeoffice geschickt und es hat einwandfrei weiter funktioniert. Und die Wahrheit ist, dass produktivitätsseitig, muss ich wirklich sagen, bin ich unfassbar stolz, weil da gab es schon hier und da mal Unkenrufe, selbst in modernen Unternehmen, dass man nicht so genau weiß, was dann die Leute immer daheim machen. Und bei uns ist die Produktivität gleich geblieben, teilweise schon gestiegen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ich meine, du sparst dir auch teilweise das Commuting und so und einige andere Zeitfresser. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du gerade einen elementaren Punkt angesprochen, und zwar Thema Kultur. Und da bin ich noch am Herausfinden. Also ich bin mir sicher, dass sich die Kultur etwas verändern wird und auch verändern werden muss. Und wir sind sehr, sehr stolz auf unsere Kultur, aber die hat natürlich auch davon gelebt, dass man irgendwie mal zusammen Mittag isst, dass man sich trifft, der obligatorische Kicker. Wir hatten in unserem Münchner Büro eine Rutsche und wir hatten, glaube ich, kann ich mit Fug und Recht sagen, legendäre Weihnachtsfeiern und so einmal im Jahr so Sommerfeste mehr oder weniger. Das sind alles Dinge, auf die wir jetzt zumindest zwischenzeitlich verzichten müssen und wie man dann trotzdem es schafft, die Kultur aufrechtzuerhalten, das sind wir gerade am Probieren. Da gibt's natürlich viele Remote-Formate, aber uns Menschen macht dann doch das sogenannte Zwischenmenschliche aus. Wir sind ja nicht nur Maschinen und wie gesagt, ich habe da leider noch nicht den Weisheit letzter Schluss gefunden. Ich bin mir aber sicher, dass wenn man sich dem nicht aktiv annimmt, dann kann man sich freuen, dass die Produktivität gleich bleibt oder steigt. Das wird aber nicht dauerhaft so sein, weil es gibt, nehmen wir mal die Softwareentwicklung, ein Element. Es ist so, dass normalerweise ein Großteil der Seniors Zeit darauf aufgewandt haben, auch mit den Juniors zu sprechen, die heranzuführen, ja, quasi Ausbildungsarbeit ein Stück weit. Und das ist jetzt nicht mehr so easy, dass du mal kurz irgendwie wohin läufst und über den Schreibtisch rufst, sondern du musst immer aktiv jemanden anrufen, ja, und musst dich immer sozusagen dann da irgendwo reinquetschen. Das ist eine andere Hürde und deswegen hat es abgenommen. Warum steigert es die Produktivität? Weil die Seniors natürlich jetzt wieder mehr im Schnitt entwickeln und deswegen geht mehr voran. Aber ich muss ja gucken, dass sich diese Weiterentwicklung, die organisationale Weiterentwicklung, ja, dass Juniors Mittellevel und Seniors werden, etc., dass das vonstatten geht. Und da gibt's einige Fragestellungen, die wir gerade als Gesamtunternehmen, aber auch jetzt im Speziellen mit HR begutachten. Und wie gesagt, also muss ich unsere Hörer enttäuschen, wenn sie jetzt gedacht haben, jetzt kommt's, er hat's. Nee, leider, ich hab's noch nicht ganz gelöst, aber ich verspreche, ich werde es teilen, wenn ich weiß.
Ah, das finde ich gut. Das finde ich gut. Macht ihr das denn, also wenn ihr jetzt remote seid, es gibt ja Unternehmen, die arbeiten mit OKRs. Wie bringt ihr die Unternehmenskultur ja in dieses wirklich 100% Remote-Business rein? Was macht ihr?
Also das weiche Kulturelle, da geht es tatsächlich darum, dass wir viel auf Überkommunikation setzen. Man kann sowieso nicht genug kommunizieren und da ist es jetzt so, dass wir statt einmal im Monat oder alle 6 Wochen All-Hands machen wir 2-wöchentliche All-Hands. Wir machen Ask Us Anything. Wir haben nochmal unsere ganzen Intranets oder internen Social-Media-Kanäle mit noch mehr Content gefüllt und stellen da dann auch interaktivere Sachen wie Videos zur Verfügung. Ne? Also wir versuchen da zumindest zu suggerieren, dass wir sehr nah beieinander sind, auch wenn es nur virtuell ist. Und dann gibt's auch im Team-Events, ob das dann irgendwie das obligatorische Wine-Tasting ist oder Bier oder von mir aus auch Limo, ja, jeder, was er irgendwie am coolsten findet, oder dann so Escape-Room-Spiele, da gibt es schon so Themen, aber das ist eben nur das Zwischenmenschliche und da bin ich noch nicht am Ende meiner Überlegungen angelangt. Was dieses klassische Performance-Management angeht, du hattest OKRs angesprochen, da mache ich mir wenig Sorgen, weil wir hatten vorher schon, wie meiner Meinung nach jedes gut geführte Unternehmen, wir haben irgendwie einen Mehrjahresplan oder eine Idee, wie sich das über die nächsten Jahre entwickelt und dann haben wir natürlich ein Budget und darauf basierend leiten wir ab, was wir in diesem Jahr dann auch inhaltlich, also nicht nur zahlenseitig, sondern musst du irgendwas machen, um diese Zahlen zu erreichen, ja, inhaltlich machen möchten. Und da ist es tatsächlich so, dass wir eine Art OKRs haben. Wir hatten mal klassische OKRs, aber es ist wie so häufig auch im agilen Kontext, wenn einige denken, sie können Spotify kopieren, das funktioniert nicht. Du musst gucken, was passt bei dir am besten? Und was wir gemacht haben, ist, wir unterhalten uns vierteljährlich. Wir nennen das intern sogenannte Roadmaps, und da präsentieren die Teams alle Vierteljahrs, auch bis hin zu uns. Ne? Da hast du dann 4 Stunden oder 2x3 Stunden, da sitzt die Geschäftsführung und diskutiert eben, was wurden in den letzten 3 Monaten erreicht und was planen wir in den nächsten 3 Monaten zu erledigen, basierend auf unserer Strategie, aber eben auch immer dann angepasst, so ein bisschen agil auf die Rahmenbedingungen, weil ich meine, letztes Jahr wusste ich es, aber vorletztes Jahr hatte ich von Corona noch keine Ahnung. Und dann sind die Teams auch angehalten zu gucken, okay, wenn ich da was erreiche, was ist denn dann der Impact auf uns als Unternehmen, ne? Und dann sich zu überlegen, wie kann man das denn messen, ne? Also habe ich dann mehr zufriedene Kunden oder habe ich dann hier und da vielleicht irgendwie 2-3 Euro kostenseitig eingespart? Und dann versuchen wir das eben auch transparent zu machen. Und das ist so ein bisschen unsere eigene Art von OKRs. Und diese Roadmaps, die hat eigentlich jeder Bereich bei uns. Ne? Da überlegt sich das Marketing, was für Kampagnen und was für interessante Themen will ich in den nächsten 3 Monaten angehen. Und die Techies, die überlegen sich, was müssen wir denn irgendwie entwickeln, was uns voranbringt und vielleicht die Experience mit den Kunden noch mal besser macht. Also das funktioniert ganz gut, und diese Art von Zusammenarbeit, das kannst du natürlich einwandfrei remote machen. Ne? Also da waren wir früher zwar immer in einem Raum gesessen, und jetzt sitzen halt alle irgendwie zu Hause vor ihren Kisten, aber das fühlt sich eigentlich sehr ähnlich an. Noch dazu muss man sagen, bei den größeren Meetings ist es so, dass wir ja mit etwas über 1000 Mitarbeitern und mit einem Geschäft in über 30 Ländern und mit, ich weiß es gar nicht, 18 Büros oder so. Ne? Also wir hatten da sowieso schon immer so eine Art verteiltes Arbeiten. Da saßen da zwar immer mehr in einem Büro, aber trotzdem hattest du mehr Büros zusammengeschlossen, und das ist also tatsächlich überhaupt kein Problem, dieser Teil.
Ja, wenn ihr diese Kultur oder du auch diese Kultur ansprichst, ihr seid ja in vielen Ländern, in verschiedenen Kulturkreisen im wahrsten Sinne auch unterwegs, habt ihr da für jeden Bereich das gleiche Thema, also kippt ihr von oben rauf und die jeweiligen Countries exekuten das, oder wie habt ihr das entsprechend aufgeteilt?
Ja, das kommt drauf an. Also was den strategischen Aspekt angeht und Dinge, die wir zentral aussteuern wollen und für die wir stehen, sagen wir mal, gleicher Qualitätsstandard, ne? Also gleiche zugrunde liegende Plattformen und Datenerhebungen und dann auch Messbarkeit, das ja. Aber wenn es dann entweder Richtung Markt und Kunde geht, was da das Bedürfnis ist, da sind wir viel stärker darauf angewiesen, dass die Länder sagen, okay, das brauche ich alles, das möchte ich. Und dann gibt es natürlich auch immer jemanden, der für ein Land verantwortlich ist, ein MD, Managing Director. Und der hat da ein großes Maß an Mitsprache und auch Gestaltungsfreiheit. Und das Gleiche gilt natürlich für den betrieblichen Teil oder was unsere Mobilitätspartner angeht, ne, in der Interaktion. Das ist eine lokale Geschichte. Da kann ich jetzt nicht irgendwie aus München oder Berlin sagen, so läuft das da in den USA, dann laufe ich Gefahr, dass die mich auslachen. Aber wir wollen eben, dass die Qualitätserfahrung, die Erfahrung, wie einfach es ist, mit uns zu reisen, von A nach B zu kommen, da darf es keinen Unterschied geben von sozusagen der Türkei bis hin zu den Vereinigten Staaten.
Okay. Das ist ja jetzt der Ist-Zustand. Wir kommen nochmal überhaupt dazu, wie Flixbus denn entstanden ist. Denn Flixbus, ich habe es in Take One, in der eigentlichen Aufnahme, schon angesprochen. Das nach meinem Empfinden wäre so, auch in Workshops wäre, glaube ich, das Thema Bus persönlich erstmal das Letzte gewesen, an das ich denke. Wie seid ihr denn damals drauf gekommen zu sagen, jawohl, wir wollen ins Busgeschäft einsteigen?
Tim ist so ein Kostverächter, das ist ja der Wahnsinn. Also Spaß beiseite, das war bei mir nicht anders. Ich bin Techie, mich begeistert es, Dinge zu erschaffen mit Hilfe von Software als Werkzeug auf der einen Seite, und ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten und gemeinsam was zu erreichen. Und das ist alles, was mich auszeichnet. Und bei Microsoft, das war ein super geiler Laden, ja, für einen Microsoft-Fan erster Stunde, und ein Software-Fuzzi ist das quasi die Krone der Schöpfung. Aber die Ansagen werden halt aus Seattle gemacht, und ich hatte da keinen Drang mehr, in die USA zu gehen, zu dem Zeitpunkt zumindest, weil ich kurz vorher schon eine Zeit lang in den USA gelebt habe. André und ich, einer meiner beiden Mitgründer neben Jochen, wir kennen uns, wir waren zusammen im Gymnasium, haben zusammen Volleyball gespielt und wir hatten zusammen auch schon mal eine kleine IT-Butze. Also man könnte jetzt sagen IT-Consulting, ja, aber ich meine, der Name war KSIT-Consulting für Graus und Schwemmlein. Da sieht man, das ist ein S&P 500-Unternehmen gewesen. Ja. Und dann hatten wir zwischenzeitlich eben andere Erfahrungen sammeln dürfen. Ja. Die beiden Jungs, Jochen und André, waren bei BCG und wir hatten diese intrinsische Motivation, wir wollten irgendwas machen, irgendwas unternehmen. Und es war eigentlich nur wichtig, dass es was Echtes ist. Also nicht einfach wieder irgendwie was anderes Digitales, was irgendwie nice to have ist. Also es soll ja eine Menge Clubhouse-Süchtiger geben dieser Tage, aber uns war wichtig, dass ich auch, also dass wir wirklich gesellschaftlichen Mehrwert bieten. Nicht bis Clubhouse bietet bestimmt auch, also muss mir jetzt gucken, dass ich mich nicht verzettel, aber wir kamen dann auf die Busse und Mobilität, weil A, das im wahrsten Sinne des Wortes was bewegt, nämlich Menschen. Und wir erzählen ja da Geschichten, Leute lernen sich kennen, wir hatten schon Kids, die geboren worden sind, ne? Du sammelst Erfahrungen und das macht uns ja irgendwie auch ein bisschen reicher als Menschen und es ist halt eine geile Alternative, weil wir bisher relativ, ich sag mal, sehr simpel unterwegs waren. Du hattest halt die ganzen Staatsbahnen, du hattest irgendwie die Flieger und du hattest irgendwie dein eigenes Auto und es gab in Europa aufgrund des Investitionsschutzes in die Schiene da wenig Alternativen und das hat die EU geändert und damals eben dann überführt von der schwarz-gelben Regierung in den Koalitionsvertrag und die Wette haben wir genommen und das hat begonnen insofern, als dass André, glaube ich, einen Spiegelartikel, wenn ich mich richtig erinnere, gelesen habe und dann einfach gesagt hat, ey, wir machen Busse. Und ich habe mir gedacht, ja, cool. Von mir aus.
Why not?
Ja, also ehrlicherweise war mein erster Gedanke, und was braucht ihr mich dann? Und André hat gesagt, ja, so ein Techie braucht man immer heutzutage, kurz einen guten Ton. Und it turns out to be, also ich glaube, ja, es war mit einer der besten Ideen oder Gelegenheiten vielmehr, die sich in meinem Leben geboten hat. Das ist einfach, es macht unfassbar Spaß und das kann ich noch nach 10 Jahren sagen. Und weißt du, große Läden hier und da, die haben immer, sind ein bisschen auf der Suche nach Purpose, haben wir immer wieder gehört. Unser Purpose ist völlig klar. Wir versuchen entlang unserer Vision grüne und smarte Mobilität wirklich jedermann auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Das ist einfach ein inhärenter Purpose, der, wie gesagt, selbst mich nach 10 Jahren einfach noch jeden Tag in mein Homeoffice zieht, sozusagen.
Ja, kurzer Arbeitsweg.
Ja, kurzer Arbeitsweg.
Ja. Wenn du sagst grün und nachhaltig, nutzt ihr schon E-Busse irgendwo ihr damit?
Sehr, sehr guter Punkt. Da kann ich gleich dann auch fett abdriften in irgendwelche politischen Diskussionen, aber du steuerst ja. Also wir waren der erste Anbieter, der weltweit batteriegetriebene E-Busse auf Linie wirklich im echten Fahrplan eingesetzt haben. Man muss aber dazu sagen, was die wenigsten wissen, ist, dass wir auch vorher mit über 95% der Flotte und den modernsten Dieselmotoren ja es geschafft haben, dass wir pro Kopf weniger CO2 ausstoßen als jedes andere Verkehrsmittel. Ne? Also ein moderner Bus, der braucht jetzt nicht unwesentlich mehr CO2 als ein fettes SUV, aber du teilst es dann halt, je nachdem, ob es ein Doppeldecker ist, ein normaler Bus, durch 50 oder 80 und deswegen ist es überragend. Und wenn einige sagen, ja, der Zug ist überragender, it depends, kommt eben darauf an, ob du Strom aus rein regenerativer Erzeugung verwendest. Das tun wir beispielsweise beim Flixtrain zusammen mit Greenpeace, aber das ist nicht immer der Fall. Das heißt, der Bus als solches ist schon auf lange Distanz das Beste CO2-seitig. Und das Witzige ist, wir erzählen das mittlerweile so freizügig. Das war ganz ehrlich am Anfang jetzt nicht der ultimative Trigger, sondern ging es wirklich darum, eine Alternative zu bieten, eine Beförderungsalternative. Wir kamen auch gar nicht auf diese Zahlen, sondern irgendwann kam, ich weiß gar nicht, ob es ein Investor war oder ein Journalist, der hat gesagt, kennt ihr die Studie vom Umweltbundesamt? Und dann haben wir gesagt, nee, was steht da drin? Ja, da steht drin, dass die Busse am grünsten sind. Und dann haben wir gesagt, oh super, das passt ja auch ganz brillant zu unserer Farbwahl. Und darauf bauen wir auf. Ne? Wir waren einer der Ersten, der dann angefangen hat zu kompensieren. Und wir in den deutschsprachigen Ländern kompensieren wir so 10% unserer Passagiere kompensieren. Und das sind über 7 Tonnen bisher gewesen. Das ist signifikant mehr als das Dreifache, teilweise bis hin zum Fünffachen, wenn du es mit Airlines vergleichst. Und darauf sind wir schon stolz. Und dann war die nächste Evolutionsstufe, dass wir uns mit neuen Technologien beschäftigen. Und da haben wir leider Gottes mit nicht deutschen Herstellern Prototypen laufen lassen zwischen Frankfurt und Mannheim und Paris und Amiens und haben auch in den USA ein bisschen rumexperimentiert. Das ist jetzt noch nicht dauerhaft ins Netz durchgedrungen, weil einfach die Infrastruktur ladeseitig noch nicht da ist und weil ehrlicherweise meine persönliche Meinung ist, dass batteriebetriebene Elektromobilität für die lange Distanz noch nicht das Optimum ist. Das bedeutet, das ist pro Kilometer deutlich viel teurer und obwohl wir eine hohe Bereitschaft zum Kompensieren haben, ist das ein Preispunkt, bei dem die Leute noch nicht ultimativ anbeißen. Und deswegen haben wir jetzt geguckt, zusammen mit Freudenberg zum Beispiel als Partner, wie wir uns vielleicht dem Thema Brennstoffzelle im Bus noch nähern können als Alternative, bis eventuell so Themen wie Feststoffbatterien mehr in place sind. Aber was eben schade ist, ist tatsächlich, dass auch infrastrukturseitig, was das Ladethema angeht, das ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen kann, ich kann nur batteriebetriebene E-Busse die ganze Zeit, bleiben wir mal in Deutschland, durch unser schönes Land schicken. Und wie eingangs erwähnt, leider, obwohl wir so große und tolle OEMs haben, also die Automobilindustrie, haben wir es nicht geschafft, da auch nur einen Partner zu überzeugen, mit uns da zusammen was zu machen, sondern mussten da auf vorwiegend chinesische Anbieter zurückgreifen, die mit uns gesagt haben, okay, wir schauen mal, wie wir Busse elektrifizieren können.
Ja, dieses E-Auto-Thema, da habe ich auch schon mal, also auch in diversen Diskussionen, die off the record waren, ist halt irgendwie auch schon so ein Henne-Ei-Problem, ne? Weil irgendwie keiner, also gibt's keine Ladeinfrastruktur, gibt's irgendwie wenig Anreize, sich damit zu beschäftigen und andersrum genauso. Also da, ja, oder?
Nee, nicht was meinst so. Du? Also es, okay. Es gibt immer in fast allen Aspekten, wenn du irgendwas Neues erschaffst, ein Henne-Ei-Problem, weil du ja weil du ja nichts mehr Isoliertes raushaust und dann steht es einfach da wie so ein Monolith und alle denken sich, super, das ist selbsterfüllend, das ist ja Quatsch, wenn du da mal zurückguckst, wie das Automobil sich entwickelt hat. Ich meine, da waren ja auch nicht einfach plötzlich Tankstellen da und dann hat sich jeder überlegt, jetzt haben wir hier Tankstellen, was machen wir denn mit diesen Tankstellen? Oh, können wir Autos bauen? Sondern es war ja auch so, dass sich das irgendwie gemeinschaftlich entwickelt hat. Aber es gibt ein paar Herausforderungen in dem E-Kontext, die nicht so easy zu lösen sind. Ein großer, vielleicht der einzige richtige Vorteil von Verbrennern, ne, also ob das jetzt Otto oder Diesel ist egal, ist, dass du One Fits All hast. Egal, ob das ein Kreuzfahrtriese ist, das ist technologisch sehr, sehr ähnlich wie halt der 3-Liter-Lupo, den es da mal gab. Und das ist eben bei diesen ganzen zukünftigen, ich sag mal, eher regenerativen Ansätzen nicht so. Also alternative Antriebe musst du schon dir überlegen, für welchen Use Case was sinnvoll ist. Ne? Da gibt's eben Batteriebetrieben, da gibt's eben Brennstoffzelle, da gibt's Hybridmodelle, da gibt's von mir aus auch Flüssiggas, da gibt's unterschiedliche Dinge und für unterschiedliche Anwendungsfälle. Und da muss man sich einfach überlegen, was passt am besten. Und das ist kompliziert und kompliziert ist immer in dem Diskurs aufwendiger. Ja, und deswegen dauert es auch länger und deswegen ist es nie klar, was die richtige Lösung ist. Und wenn du dann einfach noch die Industrie hast, mit Hilfe von auch dem einen oder anderen Lobbyisten und Meinungsbildung, dann hast du eben auch die Herausforderung, dass das Bestehende ist halt schon sehr profitabel. Wir wissen, wie es funktioniert und ich kann damit Geld verdienen. Und das andere ist eine unsichere Investition. Für einen Unternehmer, wenn der ein Startup gründet, ist die unsichere Investition ganz klar, weil da ist noch nichts. Ne? Ich muss Vollgas geben, ich hänge da mein Leben dran. Aber in dem Moment, und das ist auch bei uns so, wenn du einmal profitabel warst und dann vielleicht sogar noch Shareholder hast, die dich danach bewerten, ne? in der Hauptversammlung, wenn du in der Börse bist, dann ist es nicht mehr so easy zu sagen, ey, wir hauen jetzt alles mal auf eine Karte und dann haben wir einfach mal jetzt 3 Jahre, wo wir nur investieren und dann gucken wir mal danach Payback. Deswegen sieht man ja auch, dass in diesem Elektromobilitätsumfeld der führende Anbieter ein unternehmergeführter Laden ist und eben nicht ein börsennotierter. Und deswegen ist es nicht notwendigerweise ein Henne-Ei-Problem, beziehungsweise ja, es ist insofern ein Henne-Ei-Problem, dass erst das eine und dann das andere, aber es ist eine klassische unternehmerische Herausforderung, die schon 1000-mal gelöst worden ist und die wir damals, als es das Automobil gab und das die Pferdekutsche verdrängt hat, gab es die gleiche Thematik. Ne? Gab ja nicht eben, wie gesagt, Tankstellen, die da schon rumstanden und wir wussten nicht so genau, was wir jetzt mit diesen Tankstellen machen
sollen. Ja. Du hast ja gerade das Thema Preispunkt angesprochen. Also habt ihr auch schon mal, hattet ihr mal die Situation, dass ihr durchkalkuliert habt, was würde ein Ticket kosten, wenn man einen E-Bus oder sich auf diese Technik verlässt?
Ja, also grundsätzlich kann man salopp sagen, ne? Also jetzt genau auf den Punkt weiß ich es nicht auswendig, aber ich weiß, dass allein der Bus, ne? Also das Fahrzeug, da kostet ein E-Bus, der normalerweise etwas mehr als 40 Sitzplätze hat, der kostet in der Anschaffung genauso viel wie ein Doppeldecker, der halt bis zu 80 Plätze hat. Das heißt, allein über die Anschaffungskosten, wenn du das überlegst, ist schon fast das Doppelte. Und was jetzt die Betriebskosten angeht, wie gesagt, habe ich jetzt nicht out of my mind, aber das ist ein gutes Beispiel. Das ist so, das illustriert, dass das halt einfach noch investitionsseitig etwas teurer ist. Ich glaube übrigens, man wird jetzt über die Zeit schon das Bewusstsein schaffen, und da glaube ich auch sehr fest nach Corona dran, dass Menschen dann nochmal einen stärkeren Willen entwickeln werden, da was Gutes zu tun, ja. Ob das dann im Verkehr ist und dann vielleicht ein bisschen mehr zu bezahlen für einen noch geringeren, vielleicht sogar einen negativen CO2-Fußabdruck. Und ich glaube, das Gleiche werden wir auch in der Landwirtschaft und in anderen Branchen sehen, weil die Pandemie hat uns allen verdeutlicht, denke ich, wie klein wir sind. Und keiner will es dann mit Mutter Natur nochmal so richtig anlegen. Also zumindest ich will das nicht.
Nee, verstehe ich. Ich habe da auch kein großes Interesse dran, aber warten. Hoffentlich ist das alles bald mal zu Ende. Ihr seid ja jetzt Marktführer im deutschen Raum und ich habe auch gelesen, oder nee, doch, beim Lesen war ich verwundert, dass die Deutsche Bahn, so habe ich es zumindest verstanden, ziemlich klar vor ein paar Jahren kommuniziert hat, das ist nicht unser Ding. So, wart ihr selber davon überrascht, dass die Deutsche Bahn sich so da zurückgezogen hat? Also ich verstehe es, also ich verwundere es heute noch. Also habt ihr da eine Flasche Shampoos aufgemacht oder was
also, wie das für euch? Wie sozusagen die Gedanken da bei der Bahn waren im Vorstand, kann ich nicht. Dann müsstest du die fragen. Jetzt aus meiner Brille ist es so, dass wir es ist nicht so, dass wir es immer nur gut finden, wenn wir gar keinen Wettbewerb haben. Wir stehen auf Wettbewerb, aber auf fairen Wettbewerb. Wenn man die Schiene sich gerade vor Augen führt und wie der Bund da mit seiner großen Märklin-Eisenbahn, sorry, umgeht, dann ist es halt kein fairer Wettbewerb. Im Bus-Kontext war das deswegen ein bisschen weinendes Auge, weil ohne Wettbewerb hast du auch hier und da weniger Ansporn. Ich meine, wir orientieren uns immer und dauerhaft am Kunden und den Bedürfnissen, aber ein bisschen Reibung tut gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass das natürlich auch gezeigt hat, dass wir unser Produkt und wie wir über den Kunden nachdenken und mit dem Kunden agieren, sehr, sehr gut machen und offensichtlich sich dann immer mehr Kunden für uns entschieden haben, dass es vielleicht für die eben kein Deal mehr war. Aber strategisch betrachtet hatte ich mich viel früher immer gefragt, warum die Bahn, wenn sie denn auf Busse stehen sollte, das nicht gemeinsam über ihre eigene Plattform vermarktet, sondern das war immer so ein Sondertierchen mit dieser Berlin-Linienbus. Das habe ich strategisch nie verstanden, aber bewerten möchte ich es auch nicht, weil wie gesagt, ich versuche immer die meisten Menschen oder eigentlich am liebsten alle Menschen, wenn irgendwie möglich, auf grün zu drehen und kümmere mich weniger da um die Überlegungen der anderen Kollegen.
Ja. Habt ihr denn, das habe ich mich gefragt bei den Vorbereitungen, wenn man es ganz eng sieht, meiner Meinung nach seid ihr ja sowas wie im Busbereich wie ein Monopolist. Ihr kommuniziert aber, glaube ich, nach draußen, es wurde von einer EU-Kommissarin, glaube ich, kommuniziert, dass es eben kein Monopol ist, weil es ja die Bahn noch gibt. Wie habt ihr gerade Wettbewerb? Also habt ihr irgendeinen anderen Busanbieter, der in Deutschland umherfährt?
Das sind ja
in
eurer viele Fragen auf einmal. Haben wir Wettbewerb? Ja, wir haben extremen Wettbewerb. Wenn du dir überlegst, dass die Bahn in der letzten Preissenkung explizit die Preise für junges Klientel, also für unsere Kernzielgruppe gesenkt hat, ist das, glaube ich, auf Staatskosten, ne, ist klar, ist das, glaube ich, eine Wettbewerbsansage sondersgleichen. Und deswegen kann ich die Frage sehr klar mit Ja beantworten. Und das ist in quasi allen Ländern so. Dann hast du entweder einen privaten Bahnanbieter. Da macht es noch am meisten Spaß, weil die halt ticken wie wir und die müssen sich auch jeden Tag darum kümmern, die meisten Kunden für sich zu begeistern. Oder du hast halt eben staatliche Anbieter wie bei uns oder in Frankreich. Im Buskontext ist es auch so, da kommt es aufs Land drauf an. In einigen Ländern haben wir da ganz normalen Wettbewerb noch auch auf der Straße, in Deutschland jetzt im Speziellen nicht, aber warum die Aussage nach unserer Meinung natürlich und nach meiner Meinung richtig ist, was die EU-Kommissarin da gesagt hat, ist, dass es bei uns um den Fernverkehrsmarkt geht. Du hast das Bedürfnis, dass du, wo sitzt du gerade? Welche Stadt?
Hm. Welche, Lübeck.
Ja, du hast das Bedürfnis von Lübeck, das ist ein gutes Beispiel, nach Berlin zu kommen. So. Und dann guckst du und dann kannst du entweder von Lübeck nach Hamburg fahren und dann von Hamburg nach Berlin mit dem Zug. Oder du kannst von Lübeck, habe ich schon gemacht, ein guter Freund von mir wohnt in Lübeck.
Sehr gut.
Von schöne Lübeck, Stadt. Schöne Stadt, hinterm Bahnhof springst du in einen Bus und fährst direkt nach Berlin. Ne, mit dem Flixbus. Ja. Und oder du sagst, ja, warum auch immer, ich würde gerne mit meinem eigenen Auto fahren, weil ich irgendwie Sack und Pack dabei habe und das ist irgendwie gepäckseitig sonst herausfordernd. Und dann springst du eben in die eigene Karre und fährst mit der nach Berlin. Mhm. Und die zugrunde liegende Überlegung, dass du von Lübeck nach Berlin kommst, ist eben die Überlegung, wie wir den Markt auch definieren. Nämlich alle Menschen, die das Fernverkehrsbedürfnis haben. Und da heißt der Wettbewerb vor allem natürlich Individualverkehr. Das teilen wir uns mit dem Zug. Und wir sind ja auch großer Zugfan. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir da, dass wir die Schiene nicht mögen. Im Gegenteil. Und dann teilen wir uns vor allem das mit der Bahn. Und auch das ist überhaupt keine Herausforderung, wenn die Spielregeln fair und transparent sind. Da haben wir ein bisschen ein Problem. Und deswegen sind wir da auch nicht immer 100% d'accord und äußern uns an der einen oder anderen Stelle. Und in manchen Konstellationen hast du jetzt sogar noch irgendwie einen Flieger, wobei ich hoffe, dass wir nach Corona einfach tatsächlich mehr Busse und Züge sehen werden auf diesen Mittelstrecken, weil es einfach tatsächlich die umweltfreundliche und sinnvolle Alternative zur Reise.
Ja, die Forderungen genau gehen ja auch in die Richtung. Jetzt gerade, glaube ich, war oft das Thema, dass Richard David Precht hatte mal gesagt, mal vorgeschlagen in seiner Art, man sollte doch diese Strecken, ich glaube bis 500 Kilometer war da die Aussage, nicht fliegen dürfen, weil das Verhältnis von Schadstoffausstoß zu Nutzen einfach kleiner ist. Also hofft ihr im Endeffekt drauf? Die Hoffnung ist ja auch nicht so, wäre auch nicht so weit hergeholt, dass ihr nach Corona quasi eine große Welle entsprechend aufbaut.
Ich bin mir sicher. Also es gibt viele Dinge, die ich hoffe, vor allem hinsichtlich Politik und Gesellschaft, und dass wir einfach eine bessere Menschheit werden. Was dieses spezielle Thema angeht, da brauche ich gar nicht von Hoffnung sprechen, da bin ich mir sehr sicher, weil dieser Megatrend bleibt bestehen, dass wir mehr erleben wollen, dass wir unsere Freunde sehen wollen, dass es eben nicht nur ausreichend ist, per Zoom und Co. zu kommunizieren. Und ich glaube, durch den ökologischen Aspekt ist es genau wie du sagst, dass Züge und Busse da einen größeren Zulauf bekommen werden auf der kürzeren und auf der mittleren Distanz. Und natürlich macht das, du wirst jetzt nicht mehr, keine Ahnung, ja, mit irgendeinem Segelboot nach New York machen. Ja, das kann Greta mal machen, das finde ich fair, aber das ist halt für so die große Menge an Menschen, die da das Bedürfnis haben, hin und her sich zu bewegen, wird es nicht reichen. Das heißt, da macht ein Flieger schon Sinn und ich hoffe auch da, dass wir es über die Zeit ökologischer hinbekommen werden. Aber jetzt zwischen, weiß ich nicht, ne, lass es Nürnberg und Frankfurt sein. Ja, da habe ich die letzten Male, wenn ich dann doch auf der langen Distanz unterwegs sein musste, habe ich da jetzt den Zug als Zubringer genommen. Leider mit der falschen Farbe noch, aber wir arbeiten dran. Aber da macht halt Fliegen keinen Sinn. Steht nicht in Relation.
Nee, das denke ich eben. Das denke ich eben auch. Was nochmal ganz spannend ist, jetzt könnte man ja denken, dass ihr ein klassisches, also dass ihr ein sehr technologisiertes, digitalisiertes Busunternehmen seid.
Was heißt, könnte man da und denken? Das ist ja sehr viel Konjunktiv. Ich bin der Meinung, das
ist so. Ich komme gleich auf den eigentlichen Punkt. Die Busse, und das mag jetzt einige verwundern, die nicht in dieser, ich nenne es mal, in unserer Bubble sind. Die Busse gehören euch ja nicht selber. Ich glaube, ein Bus gehört euch selber.
Deutschland gehört uns ein Bus, in Italien auch. Es gibt manche Länder, wo wir tatsächlich ein Fahrzeug brauchen, um der Regulatorik als Verkehrsunternehmen, als Busunternehmen speziell zu entsprechen. Aber der Großteil der Flotte gehört uns nicht, sondern wir machen das mit Mobilitätspartnern zusammen, die einfach das teilweise über Generationen machen. Die sind Profi im Busbetrieb, in dem speziellen Beispiel jetzt. Denen gehören die Fahrzeuge, bei denen sind die Fahrer angestellt. Die haben auch die Betriebshöfe, Thema Wartung, Sicherheit etc. Und wir sagen, wir haben eben das Know-how im digitalen Kontext. Das ist natürlich zum einen das A und O, den Kundenzugang und Leute da wirklich davon zu überzeugen, dass die grünen Busse und die grünen Züge das A und O sind. Und zum anderen ist es aber auch so, dass wir durch die Digitalisierung und Software Know-how entwickelt haben, wie wir die Nachfrage verstehen, wie wir verstehen, wie Verkehr funktioniert. Das ist nämlich im Prinzip nichts anderes als Gravitation. Und wie wir das dann sozusagen ummünzen in sinnvolle, betriebseffiziente, also auch kosteneffiziente Fahrpläne und wie wir es dann schaffen, sozusagen das zusammenzubringen und zu verstehen, was sind die Kunden bereit zu bezahlen und was ist notwendig, das Ganze profitabel zu betreiben und dann ein Match zu machen und da den besten Preis dran zu kleben.
Ja. Wie gewinnt ihr denn die Partnerunternehmen? Denn es gibt ja auch einige Artikel, die entsprechend, die sich auch kritisch damit auseinandersetzen mit euch und dem Pricing. Was sind die Gründe, warum ein Busunternehmen sagen sollte, mit, ich weiß nicht, 5 Bussen hier in Lübeck, keine Ahnung, ob es das gibt, aber mal angenommen, ich mach mein Business mit Flixbus.
Also 5 Busse sind eigentlich zu wenig, weil du für einen sinnvollen, stabilen Fahrplan häufig mehr brauchst und wir schon auch darauf Wert legen, dass da ein Stück weit Erfahrung und professionelle Abläufe und das kommt mit einer gewissen Größe, damit du auch dann sozusagen wirklich seamless gewährleisten kannst, dass die Flixlinie bedient werden kann. Aber das mal nur vorneweg geschickt. Ansonsten ist es so, dass du das machen würdest, weil du zusätzlich dein Geschäft erweitern möchtest. Im Normalfall ist es so, dass Unternehmen bisher im Schülerverkehr teilweise tätig waren, dass die im Nahverkehr teilweise tätig waren und dass viele im Reiseverkehr, ne, also so machst die Wochenendreise nach Dänemark oder was, ja, unterwegs waren. Und das war ein sehr geschlossener Markt. Da gab es also zwischen den Bussen einen Wettbewerb und dann war das regional irgendwie etwas, ich sag mal, sehr fixiert, weil von Lübeck nach Dänemark, da brauchst du jetzt irgendwie kein Unternehmen aus Stuttgart, das macht irgendwie keinen Sinn. Und deswegen war da über die Zeit, glaube ich, zum einen der unternehmerische Anreiz nicht mehr so und dann ist das die zweite, die dritte Generation und dann haben die Leute auch wieder Bock, was Neues zu machen. Und auf der anderen Seite rein zahlentechnisch ist es so, dass du dann halt ein alternatives Geschäftsfeld dir erschließen kannst, das es vorher nicht gab. Und dass du auch schwerlich alleine, Liniengeschäft alleine zu betreiben, ist insofern eine Herausforderung, weil du brauchst immer ganz viele Kunden, dass du eine sinnvolle durchschnittliche Auslastung erzeugen kannst. Das ist auch einer der Gründe, warum vor uns kaum private Bahnanbieter das geschafft haben, private Züge auf den Fernverkehr zu packen und wir das schon schaffen, weil wir halt mit unserer Plattform, mit Flixbus.de beispielsweise als Domain es schaffen, genug Kunden anzusprechen, die dann eben in die Züge und in die Busse einsteigen.
Ja, was ich mich immer gefragt habe bei den Fahrplänen, wie baut ihr die Fahrpläne? Ich bin mir sicher, da ist eine ultra schlaue Machine Learning Instanz hinter. Wie funktioniert das
also in diesem komplexen? Nicht nur, sondern es sind auch ultra schlaue Kollegen dahinter.
Absolut.
Weil du das Problem hast, das ist tatsächlich komplizierter zu optimieren als jetzt Performance-Marketing oder das Preissetzen, denn das ist schon noch sehr stark von Regulatorik bestimmt. Ja, große Zettelwirtschaft zusammen mit den Behörden. So viel zu Liberalisierung und Digitalisierung in unserem Land.
Kommt noch.
Hoffentlich vor der übernächsten Pandemie. Und dann ist es eben so, dass wir die Nachfrage analysieren. Das heißt, wir gucken, wo wollen Menschen fahren und wohin. Ja, Statistisch Bundesämter, beim Wettbewerb, bei Google und so weiter und so fort. Und darauf basierend modellieren wir die Fahrpläne. Und letztlich, ich hatte es gesagt, funktioniert das so ein bisschen wie Gravitation. Das heißt, wenn zwei große Elemente nah beieinander sind, dann funktioniert das und du hast sehr viel Verkehr. Und dann gucken wir eben, wo dann irgendwie das Angebot am sinnvollsten ist. Also das, keine Ahnung, dass du sagst, okay, man möchte irgendwie vormittags reisen oder an Freitagen ist normalerweise mehr los als an Mittwochen. Und das baut man in eine Software und die Software matcht dann auch das Angebot, ne? Also weil wir haben ja nicht überall in jeder Stadt gleich viele Busunternehmen, und dann muss man gucken, dass das Angebot passt, dass du möglichst kosteneffizient das anbietest, weil da ist bei uns schon eine ähnliche Herausforderung, auch wie bei dem Beispiel mit der Dänemark-Reise. Ich will natürlich, dass die Strecke Lübeck-Berlin nicht aus Stuttgart angeboten wird, weil das macht ja offensichtlich keinen Sinn.
Nee. Ja, okay. Das glaube ich auf jeden Fall. Wir wollen auch langsam zum Ende so ausfaden. Was mich total interessiert, da ich ja auch aus diesem Bereich komme, ihr habt ja Flixbus nicht aufgebaut mit einem Darlehen von einer Sparkasse oder Volksbank, sondern ihr habt ja wirklich, also im Startup-Bereich, da Namen drin, VCs, also Venture Capital-Geber, wo einige wirklich mit den Augen quasi schlackern. Die letzte Runde, das war, glaube ich, eine Series F. Boah, richtig?
Ich weiß es nicht. Ich habe aufgehört zu zählen. Okay. Jochen macht ja bei uns den Investor Relations Teil, Corporate Development und M&A, von daher F kann sein.
Auf jeden Fall habt ihr.
Könnte aber auch E gewesen sein.
Ja, also auf jeden Fall schon. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall schon kurz nach Pre-Seed. Ja. Und da habt ihr ja eine wahnsinnig hohe Summe eingenommen. Ist das manchmal, wie ist das, wenn man so weit gekommen ist nach 7 Jahren?
Gute Frage. Ich greife die mal auf mit einem Statement. Wenn du so eine Runde machst, ja, und dann wird das irgendwie public. Normalerweise reden wir da nicht so, also wir sind jetzt nicht so, die sagen, geil, die Bewertung und so viel Geld ist nicht unser Ding. Aber wir begrüßen natürlich unsere neuen Shareholder. In dem Fall waren es damals TCV und Permira, sind wir auch sehr dankbar. Das sind echt geile Investoren. Ja. Und dann, was passiert ist, du kriegst einen Sack voll Glückwünsche. Ich freue mich da und ich bin dankbar und ich finde es cool, dass Leute das wertschätzen und sagen, ey, das war kolportiert die größte Runde, die es hier in Deutschland gab. Und nehme ich gern an, ne? Ist auch cool, dass das Team in der Lage ist, sowas zu leisten. Also das Flix-Team macht mich sehr stolz. Aber, jetzt kommt's. Rein logisch macht es überhaupt keinen Sinn, mir zu gratulieren, dass ich da nochmal 2,50 Mark mehr mir reingeholt habe, weil das natürlich mich nochmal stärker verpflichtet gegenüber meinen Shareholdern. Und das ist natürlich schon auch irgendwie, ich will nicht sagen eine Bürde, weil ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe und ich mache das gerne. Also ich habe da überhaupt gar kein Gejammer. Wie gesagt, wir haben da geile Investoren an Bord, aber die erwarten natürlich auch, dass sie das investierte Kapital zurückbekommen, und das brauche ich euch nicht sagen. Normalerweise erwarten die sich ein bisschen mehr, und umso größer die Summen sind, umso umso größer ist natürlich dann auch das, was da an Erwartungen ist, und deswegen ist sozusagen eine Kapitalrunde. Das zeigt die Leistungsfähigkeit, und das zeigt vor allem, dass da noch ganz viel zu holen ist, weil da geht's ja auch um Potenziale. Aber es ist nicht so, dass du sagst, ey super, jetzt musst du noch mehr Menschen irgendwie mehr Geld zurückzahlen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, okay. Da muss ich mir ein bisschen schmunzeln, obwohl ich mich über die Gratulation natürlich freue. Aber so sehe ich das. Und wenn du zurückblickst, ist es nur in Teilen richtig. Wir haben am Anfang unser eigenes Geld, unser Erspartes, unser ganzes Leben quasi da reingeschmissen. Und das ist legitim, das macht, glaube ich, jeder Unternehmer, der neu gründet. Und jetzt kommt's. Die erste Kohle, die wir besorgt haben, war ein KfW-Kredit zusammen mit der Sparkasse München. Da haben wir persönlich für gebürgt. Ich glaube, jeder von uns hat für 80.000 gebürgt. Es waren so knappe 250.000. Und
schön.
Den haben wir auch über, ich weiß es nicht, 5 Jahre zurückbezahlt. Also das ganz klassisch, ne? Und von daher lasse ich da auf die Sparkasse München nichts kommen.
Nee, auf jeden Fall. Ist eine tolle Sache. Wie gesagt, wir müssten da zum Ende kommen. Was mich noch interessiert, du hast es gerade gesagt, die Investoren erwarten mehr. Mehr kann ja eigentlich nur, und korrigiere mich gerne, kann ja eigentlich nur irgendwann Börsengang heißen.
Das stimmt nicht. Ein Börsengang ist ja im Prinzip auch nichts anderes als eine Art und Weise, Kapital zu besorgen. gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also ich mache so eine Investitionsrunde oder ab einem Zeitpunkt X vielleicht auch einen Börsengang, nur dann, wenn ich Kohle brauche. Einen Börsengang mache ich dann gegenüber einer Kapitalrunde, wenn ich vielleicht so viel Kohle brauche, dass ich es privat nicht einsammeln kann. Weil durch die Transparenz und dadurch, dass ich quasi auch meine Mama dann Aktien verkaufen kann, ist es schon so, dass die Regulatorik bei der Börse größer ist. Finde ich total fair. Aber es ist natürlich auch Aufwand, was Reporting angeht und so weiter und so fort. Ich habe gehört, in Deutschland gibt es auch ein paar DAX-Unternehmen, die sich das haben das nicht so ernst genommen, aber wir, das ist mein unternehmerischer Anspruch. Hast du
vielleicht auch aus München?
Ich weiß gar nicht, wen meinst du? Vorort von München, Aschheim, aber egal. Ja. Mein persönlicher Anspruch ist, dass ich das sehr ernst nehme und deswegen kommt da natürlich auch eine Pflicht, wenn du an die Börse gehst und deswegen sollte es kein Selbstzweck sein. Und dann ist die Frage, wie ist die Verwendung? Ne? Also du solltest sowas nur machen, wenn du sagst, ich habe einen Plan, ich weiß genau, für was ich diese Summe einsetze. Länderexpansion, strategische neue Felder, Flixtrain und so weiter und so fort. Und da kann für uns irgendwann Börsengang zur Debatte stehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir darauf hinarbeiten würden, weil es ist also was ich möchte, ist, dass wir noch mehr Menschen auf der ganzen Welt grüne Mobilität auf der Straße oder in Zukunft vor allem in Europa dann auch auf der Schiene zur Verfügung stellen werden. Und ich bin froh, dass unsere Investoren da auch jetzt nicht irgendwie von der Drängeltruppe sind, sondern uns die Stange und die Treue halten, auch und gerade in diesen Zeiten. Also Corona ist jetzt für Mobilitätsunternehmen nicht irgendwie die größte Party des Lebens.
Nee.
Und das ist mein Fokus. Wenn dann irgendwann mal die Börse ums Eck kommt, ja, vielleicht, aber ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass ich sage, da zieht's mich jetzt hin.
Okay, cool. Letzte Frage, und zwar, wir haben die ultimative Spotify Was darf sein Playlist. Daniel, jetzt aus dem Bauch heraus. Welcher Song soll auf die Playlist?
Genesis, I Can't Dance.
Okay, das ging schnell. Dann vielen Dank für die Zeit, für die zwei Takes und viel Erfolg weiterhin. Und hat mich gefreut und echt viel Spaß gemacht. Ja, danke dir.
Gleichfalls. Tim, halt die Ohren statt und gesund bleiben. Bis dahin.
Jo, ciao.
Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?